Das Ehepaar Löff wohnt in Niedereschbach, ein Großstadt-Reihenhausrandgebiet. Die Nummern auf den hängenden Glas- oder Plastiklaternen vor den Häusern sind das Einzige, was die beigen, aneinandergereihten Schuhkartons mit Ziegeldach unterscheidet. Überall gepflegter, grüner, 4x4 Meter großer Rasenteppich, eingerahmt von säuberlich angeordneten Blumensträuchern. Drumherum ein niedriger, dunkelbraun gebeizter Jägerzaun mit scharfen Spitzen, zu nichts anderem gut, als fallenden kleinen Kindern die Augen auszustechen. An langen Sommerabenden stinkt der Holzkohlengrill und aufgeregte Familienväter hüpfen in dunkelblauen Trainingsanzügen, Wurst und Kotelett schwingend durch den Garten. Langsam steuerte ich den Opel durch die ruhige Straße und hielt Ausschau nach Nummer 34. Gusseisern gekringelt fand ich sie neben einer blau geriffelten Glastür. Ich parkte den Wagen und stieg aus. In der Ferne brummte ein Mofa. Aus den geöffneten Fenstern kam Geruch von halbgarem Essen auf die Straße. Hinter einem vergitterten Parterrefenster trällerte eine Frauenstimme, die Gedanken sind frei. Ich stieß die Pforte auf, stolperte über einen blöde grinsenden Gartenzwerg und drückte auf die Klingel. Es machte hell Bim-Bam. Wenig später öffnete Frau Löff in bunt geblümter Küchenschürze die Tür. »Herr Kajanka, ja, herein in die gute Stube. Das Essen ist gleich fertig. Mein Mann sitzt im Wohnzimmer.« Für ihre 60 Jahre war sie gut in Schuss. Ihr Mann dagegen führte außer der Salatzucht ein recht unausgefülltes Rentnerdasein. Am liebsten verbringt Theobald Löff seine Zeit damit, willigen Zuhörern Heldentaten aus vergangenen Polizeijahren zu schildern. Ich ging durch den niedrigen, hellbraun tapezierten Flur hindurch ins Wohnzimmer. Als das Ehepaar Löff vor Jahren hier eingezogen war, hatte es zuallererst den riesigen Fernseher in die Ecke gestellt und von ihm ausgehend den Rest des Raumes eingerichtet. Eine mit kaffeebraunem Kord bezogene Sitzgarnitur rankte sich um das Monstrum. Vereinzelte Sessel standen in Richtung Flimmerkasten. Selbst die Lampen waren so gedreht, dass sie angeschaltet ein angenehm gedämpftes Licht geben mussten. An den Wänden hingen Stiche von irgendwelchen Burgen und Teppiche mit ländlichen Motiven. Frau Löff häkelte sie an langen Winterabenden. So sahen sie jedenfalls aus. Auf zwei Teetischen lagen Gartenprospekte und Fernsehprogramme verstreut. Löff saß mit gefalteten Händen in seinem Sessel. Er sah hinaus auf ein Fleckchen Garten. Als ich eintrat, stand er auf und schlurfte in seinen Frottee-Pantoffeln auf mich zu.
»Tach, Herr Kajankaja, freut mich, Sie mal wiederzusehen.«
Ich schüttelte sein dünnes Händchen. Löff hat dichtes graues Haar. Man meint im ersten Moment, das sonst zierlich klapprige Männchen habe eine Fellmütze auf dem Kopf. Das Gesicht ist schmal und überzogen von kleinen Fältchen, wie ein eingetrockneter Apfel. Seine enorme Säbelnase ragt einem aufdringlich entgegen. »Tag, Herr Löff, wie geht's? Was macht die Salatzucht?« Er verzog den Mund, was den Apfeleindruck verstärkte.
»Salat! Was für Kinder und Greise! Hab den ganzen grünen Plunder herausgerissen und auf den Kompost geschmissen. Konnte das Zeug nicht mehr sehen. Ist doch nichts. Erst ein halbes Jahr pflanzen und pflegen, dann ein halbes Jahr essen. Meine Frau wollte ihn einfrieren. Geht nicht, habe ich ihr gesagt. Geht doch, hat sie gesagt. Allein der Gedanke, jeden Tag aufgetauten Salat kauen. Rausgerissen, habe ich das ganze Feld.«
Er schaute eine Weile trotzig auf seine Frottee-Pantoffeln.
»Lassen wir das. Setzen Sie sich. Erzählen Sie, warum Sie hergekommen sind.« »Wohl kaum, um von meiner Frau warme Würstchen serviert zu bekommen, ne?«
Wir plumpsten in die braune Sitzgarnitur. Er verschränkte die Arme und schaute mich erwartungsvoll an. »Stimmt, nicht nur wegen der Würstchen. Ich wollte fragen, ob es nicht eine Abwechslung im Rentenalltag wäre, mal wieder ein bisschen Polizist zu spielen und mir zu helfen.« Ungeduldig sah er hoch zur Decke.
»Sie wissen genau, was ich davon halte. Machen Sie es nicht so spannend.«
Ich erzählte ihm die Geschichte von Anfang an. Von Ilter Hamols Besuch, dem Drohbrief, Ahmed Hamols Dealerjob, dem kleinen schnellen Fiat, Hanna Hecht, Mutter Erdogans Erzählungen, Vater Erdogan und seinen Unfällen, bis zu meinem Besuch heute Morgen im Rauschgift-Dezernat. Löff hörte aufmerksam zu. Ich merkte, er begann sich wohlzufühlen. »Ja, das war alles bisher«, schloss ich und wartete auf Fragen. Ganz Polizeikommissar kratzte er sich am Kopf, stand langsam auf, holte sich Pfeife und Tabak, begann zu stopfen und zog die kleinen Apfelfältchen zu dicken, nachdenklichen Stirnrunzeln zusammen. Ich hätte ihm wahrscheinlich keinen größeren Gefallen tun können. Sherlock Löff zündete sich die Pfeife an und ließ den Rauch bedächtig aus den Nasenlöchern rieseln.
»Wer bearbeitet den Fall?«
»Ach ja, habe ich vergessen. Schlachtermeister Futt und irgendein winselndes Dingsbums zittert ständig um seinen Rockzipfel herum.«
»Harry Eiler heißt es Dingsbums. Futts Schatten schon in der Zeit, als er noch beim Rauschgiftdezernat gearbeitet hat. Eigentlich ist er normale Streife, zu mehr hat's nicht gelangt. Trotzdem holt Futt ihn immer wieder als Mitarbeiter oder Gehilfen. Warum? Weiß ich nicht. Wird seine Gründe haben. Futt ist zwar ein unsympathischer Mensch, aber ein guter Polizist.
Ich dachte, das eine sei Voraussetzung fürs andere.« Löff konnte darauf nichts mehr erwidern. Seine Frau kam herein und zwitscherte, die Würstchen seien fertig. Das Esszimmer der Löffs ist wie aus PVC gegossen. Als wäre es für suhlende Kinder eingerichtet worden. An den hellgelben Wänden hängen in Plastik eingeschweißte Rezeptplakate. Esstische und Stühle sind grell orange und der Boden ist mit dunkelgrünem Linoleum überzogen. Unter den Tellern lagen abwaschbare Plastikdeckchen. Ein Gulli fehlte. Nach der Mahlzeit hätte man mit einem Gartenschlauch sauber spritzen können. Frau Löff schaufelte Würste, Kartoffelbrei und Sauerkraut auf meinen Teller. Ich rupfte zwei Bierflaschen den Deckel ab. Der selbstgemachte Brei bestand zu großen Teilen aus halbgaren Kartoffelbrocken. Dafür war er selbstgemacht.
Man merkt sofort den Unterschied zum Kartoffelbrei aus der Tüte«,
Frau Löff bedankte sich. Nachdem wir alles Mögliche über Wetter, Preise und Sonderangebote weggeplaudert und ein paar Mal über unseren neuen Kanzler gelacht hatten, fragte Löff:
»Also gut, das vorhin war die Geschichte, und wie soll ich Ihnen nun helfen?«
»Ach, Theo, lass das doch, bis wir mit dem Essen fertig sind. Herr Kajanka, ja, muss doch auch mal Pause machen, nicht wahr?« Sie tätschelte mir die Schulter. »Ist schon in Ordnung, Frau Löff, ich muss möglichst schnell wieder los.« Dann zu Löff: »Ich brauche ein paar Schriftstücke, an die ich nicht rankomme. Das ist alles. Sie können das. Jeder kennt Sie noch. Es sind die Akten über die beiden Unfälle von Wasif Ergün und, falls vorhanden, über Ahmed und Wasif im Drogendezernat. Am besten wäre es, Sie könnten von allem eine Fotokopie besorgen, wenn Sie überhaupt wollen.«
»Ja, natürlich will ich. Auf welchen Wachen wurden die Unfälle aufgenommen?«
»Der erste muss im Februar 1979 passiert sein, direkt hinterm Bahnhof. In der Nähe ist auch die Wache.«
»Ja, ich weiß«, zischte er. Er wurde fast böse. »Der zweite, der tödliche Unfall, war am 25. April 1980 auf dem Weg nach Kronberg. Wo genau, das weiß ich nicht, aber werde ich schon rausfinden.«
Mich begann der Eifer des Polizeiopas zu nerven.
»Na gut, bis wann könnten Sie die Kopien haben?« »Kommen Sie so um 5 Uhr heute Abend vorbei.«
»In Ordnung.« Während des Nachtischs erzählte Theobald Löff, wie er 1937 als junger Polizist einen jüdischen Eierdieb auf frischer Tat ertappt hatte.
»Ich muss den festnehmen, es war meine Arbeit. Aber wissen Sie, Herr Kajanka, ja, da ich gehört hatte, wie man mit den Juden im Lager umspringt, habe ich ihm die Eier gelassen. Ja, Sie denken jetzt vielleicht, na und? Aber was meinen Sie, was ich für ein Risiko eingegangen bin?«
»Ja, davon haben Sie ja keine Vorstellung.
Heute sind andere Zeiten. Sehen Sie, sogar mit einem Türken.«
Er klatschte seine verschrumpelte Rentnerhand auf meine Schenkel.
»Sitz ich an einem Tisch!«
Seine Frau erläuterte noch die Vorzüge eines eigenen Gartens. Danach bedankte und verabschiedete ich mich. Wieder im Opel konnte ich endlich rülpsen. Ich ließ den Wagen im Schatten eines Spießsalons stehen und schlenderte langsam die träge in der Hitze flimmernde Straße hinunter. Ein paar meiner Landsleute standen an der Ecke und berieten irgendetwas. Flipper und andere Automatengeräusche schwirrten durch die Luft, sonst war es still. Ich steuerte Heinis Hühnerpfanne an. Gemächlich rollte eine Polizeistreife an mir vorbei. Ich schob Heinis Tür auf und wieder wehte der gleiche, wochenalte Fettgeruch durch den Raum. Ich setzte mich an den erstbesten Tisch. Mein schneller Freund von gestern Abend schien seinen freien Tag zu haben. Der Kellner, der jetzt auf mich zutrudelte, passte sehr viel besser in den stinkenden Hühnerfriedhof. Seine roten Haare hatte er in fettigen Strähnen eitel über die fortgeschrittene Halbglatze gelegt. Einen Hals gab es nicht, nur eine Speckrolle, die sich zwischen Kopf und Schulter zwängte. Die Beine waren kurz und krumm und sein Bauch sah aus, als hätte er einen Fußball verschluckt. »Was wünschen der Herr?« Als sollte ich ihn streicheln, steckte er mir kokett den Fußball entgegen. »Scotch, Kaffee und ein bisschen frische Luft. Sofort!« Er drehte sich um und tanzte mit derbem Hüftschwung hinter die Theke. Er hatte etwas von einem schwulen Nilpferd. Der Ventilator fing an zu surren. Ich steckte mir eine Zigarette zwischen die Lippen und suchte Streichhölzer, als mir ein bekannter lila Duft in die Nase stieg. »Na, starker Scheich, wie steht's?« Der Schwan aus Melissexbar fiel mir gegenüber in den Stuhl, diesmal in Zivil. »Hallo, Entlein, heute keine lila Unterhosen?« Sie lächelte, nicht zu viel und nicht zu wenig. »Genau richtig. Mein Job beginnt erst um 7. Stört dich Gesellschaft? Ich muss was essen.« Der Fußball drängte sich zwischen uns und schob Kaffee und Scotch über den Tisch. »Was wünschen, Gnäfrau?« »Halbes Huhn mit Pommes, bitte.« »Werde gemacht.« Sie zündete sich eine Zigarette an, schlug die langen Beine übereinander, die aus einem knappen Rock herausschauten, und meinte, »Hast du einen astreinen Eindruck in unserem Schuppen hinterlassen? Die Chefin und ihre zusammengeschlagenen Freunde haben die ganze Nacht überlegt, wie sie dir den Kopf abreißen können. Wie kam's denn dazu?«
»Och, hatte schlechte Laune.«
Sie zeigte eine Reihe weißer, spöttischer Zähne. »Klar, Mann, entschuldige, war für dich Alltag. Hast nebenbei die zwei Jungs zu Klump gehauen, hattest Lust, bist ein super Scheich. Darf ich sitzen bleiben oder stört dich mein Durchschnitt?« »Nix, super Scheich. Bin das dicke Ding vom Kebab-King. Ist das ein Grund, andere Leute zu Klump zu hauen?« Das halbe Huhn flatterte auf den Tisch und ersparte mir die Antwort, die ich ohnehin nicht gewusst hätte. Die Pommes frites glänzten braun und alt. Sie steckte sich eine Gabel voll in den Mund, dann zwischen den halb verschluckten Kartoffelstangen hindurch. »Und? Wie läuft die Suche nach diesem, wie heißt er? Ahmed Hamul. Genau, wie steht's damit?« »Dann gibt's keine Suche mehr. Er ist tot.« »Okay, ich meine auch seine Freundin oder sowas.« »Ja, die Suche läuft.« Ein Stück Huhn zitterte auf ihrer Gabel. »Sehr gesprächig, hm?« »Mein Gott, da gibt's nicht viel zu erzählen. Morgen vielleicht.« »Hm? Und? Was machst du hier? Wartest du, bis Rudi Feierabend hat?« »Muss man ihn kennen, den Rudi?« Sie rieb zwei längere Pommesstangen aneinander und gluckste. »Kommt ganz drauf an.« »Rudi ist der Kellner, bei dem Sie den Hals vergessen haben? Zum Anbeißen, was?«
»Doch, er hat was.«
»Hm? Kneift's schon?« »Hab Schießerunterhosen, die halten was aus.« »Rudi steht auf Pariser.« »Warum, nimmt er nicht die Pille?« »Gibt keine mit Noppen.« »Wenn Loch drin ist?« »Rudi liebt das Risiko. Ist schon mal schiefgegangen. Bei dem Bauch kriegt er mindestens Zwillinge.« Sie nagte ein Hühnerbein ab und blinzelte mir zu. Das lief runter bis in die Zehenspitzen. Ich zündete mir eine Zigarette an und blies ihr einen Rauchring über die Nase. »Kennst du eine Hanna Hecht?«
»Klar.«
Sie schmiss das kahl gefressene Hühnerbein auf den Teller, wischte sich glänzende braune Pfützen aus den Mundwinkel, machte eine Zigarette an und lehnte sich zurück.
»Warum?«
»Hanna Hecht war die Freundin von Ahmed Hamul. Ich habe sie gestern Abend noch gefunden. Leider war das schon alles. Ihr Meister hat mir sehr schnell klargemacht, meine Person ist nicht erwünscht.«
»Und? Warum hast du ihn nicht einfach zusammengeschlagen?«
Sie grinste mit einem dunklen Stückchen Hühnerhaut zwischen den weißen Zahnreihen. Ich sagte es ihr, und sie hörte auf zu grinsen. »Er ist besser als all die Muskelhirne aus deinem Schuppen.«
»Kann gut sein. Sitzt du deshalb hier herum?«
»Mhm. Weißt du, wie dick die beiden im Stoffgeschäft drin hängen?« Einen Moment lang glitten ihre Augen zweifelnd an mir herunter. Misstrauisch wie eine Katze, die fremden Besuch mustert. »Sie drückt,
Und er ist ein kleines Tier im Handel. Nichts Besonderes, soweit ich weiß. Ein Türke hing hier manchmal mit ihr rum. Muss wohl dein Ahmed gewesen sein. Aber ich habe mit dem Geschäft nichts zu tun, da musst du andere suchen. Ich betrachtete die vollen, weichen Lippen, die dunklen Augen, die etwas zu stämmigen Schultern, die langen, starken Beine, die langsam auf- und niederwippten, die dunkelrot lackierten Fußnägel und ihre schmalen, leicht zerfurchten Hände und dachte nichts. Eine Stimme brüllte, Zahlen. Rudi wackelte durch die Gegend. Es stank nach Huhn, immer noch. Ein kaputter Auspuff dröhnte durchs Fenster. Irgendwo blitzte es. Ich will aber niemand anders suchen. Du bist privat hier? Wenig später zahlten wir und gingen. Es war kurz vor fünf, als ich das Zimmer von Susanne Böhnisch-Entlein verließ und mit weichen Knien und warmem Bauch die Treppe hinunter auf die Straße segelte. Ich wollte immer noch mit Hanna Hecht sprechen. Löff konnte warten. Ich lief zurück zum Auto und holte die Parabellum. Nochmal sollte mich der Schnurrbart nicht auf die Straße begleiten. Bei Hanna Hechts Wohnungstür angelangt, hing ich mit dem Ohr am Schlüsselloch, bis ich wusste, er ist da. Dann hämmerte ich gegen die Tür und brüllte, »Telegramm!« Die Parabellum lag kalt in meiner rechten Hand. Schnurrbart kam aus der Küche, polterte, »Gib doch ne Klingel!« und öffnete die Tür. Der magere Mann schaute im ersten Moment verblüfft, dann angewidert auf das Schießeisen. Mich schien er nicht zu bemerken. Früh genug sah ich, wie seine Hand zur Schulter schlich, Pfoten weg von der Kanone, sagte ich. Diesmal ist mein Finger am Abzug. Dreh dich um, leg die Arme hinter den Kopf. Er verzog das Gesicht, als hätte er sich mit saurer Milch bekleckert. »Das hast du im Fernsehen gelernt, nicht wahr, mein Freund?« »Stimmt«, dachte ich, sagte es aber nicht. »Keine langen Reden, es wird sich umgetreten losmarschiert.« Er machte es wie befohlen. Ich bohrte ihm mein schwarzes Rohr ins Rückenmark, drückte ihn gegen die Wand und fummelte seine Kanone aus dem Schulterhalfter, ganz ruhig. »Wir gehen jetzt durch die Tür da und ich wünsch dir, deine Partnerin macht keine Dummheiten.« Er brummte irgendwas und ging los. Als wir das Zimmer mit den Pferdeplakaten betraten, stand Hanna Hecht hinter dem Kühlschrank, ihre Hände umklammerten eine kleine braune Automatik. »Schwester, leg das Gerät weg, ich hab sowas auch.« Um dem Nachdruck zu verleihen, schwang ich die Parabellum für einen Moment durch die Luft. Es war ein Fehler. Der Schnurrbart schaltete schnell und rammte mir seinen Ellbogen in die Rippen. Hätte er meinen Magen getroffen, wäre ich wie ein nasser Sack aufs Linoleum geplumpst. Doch er traf nicht. Ich stolperte einen Schritt zurück, während er sich umdrehte, dann holte ich aus und hackte ihm die Parabellum in die Fassade. Einen Moment stand er noch, schaute an mir vorbei ins Leere, dann schwammen seine Augen weg und er rutschte krachend an einem Regal auf den Boden. Ich drehte mich zu Hanna Hecht. Immer noch hielt sie sich an der Automatik fest und schaute mit großen Augen und zitternden Lippen zu mir herüber. »Schwester, leg das Ding weg oder ich baller deinem Freund das Hirn raus!« Langsam wie unter Hypnose ließ sie die Automatik los. Sie fiel auf den Boden. »In Ordnung. Es macht mir keinen Spaß, den wilden Mann zu spielen, aber anders kommt man mit dir nicht ins Gespräch.« Ich zeigte auf die IKEA-Küchensitzecke. »Setzen wir uns, und du erzählst mir ein bisschen von Ahmed Hamul.« Sie schob ihre flatternden Hände in die Jeans und lehnte sich an den Fensterrahmen. »Ich bleib lieber stehen.« Ihre starre Grimasse bekam mit der Zeit einen dämlichen Zug. »Na gut.« Ich zündete mir eine Zigarette an, ließ ein bisschen Nikotin in die Lunge rutschen und überlegte, was ich wissen wollte. »Wie lange kanntest du Ahmed schon?« Sie knapperte auf ihrer blutleeren Unterlippe herum und sagte nichts. »Hör zu, mein Liebes, wenn du's Maul nicht aufkriegst, sind wir flott bei der nächsten Polizeiwache. Dort interessiert man sich auch für den toten Ahmed. Ich bring dich nicht gern hin. Ich mag die Jungs auch nicht, aber wenn du vorhast, weiter stumm deine Lippen zu kauen, dann, ja, 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 ist ja gut.« Sie schluckte irgendwas runter und meinte, »Ich kannte Ahmed etwa seit 3 Jahren. Hat er damals schon mit Stoff gehandelt?« »Sicher.« Es klang bitter. »Du warst mit ihm zusammen, weil er was zum Drücken hatte.« »So fing's an.« Ich deutete auf den halbtoten Schnurrbart. »Und was ist mit dem da?« »Er hat manchmal für Ahmed verkauft.«
ist ein flotter Dreier gewesen.
Hm? Kann man so sagen.
War zwischen dir und Ahmed ein bisschen mehr los als nur Geschäft?
Ich mochte ihn gern.
Und der da?
Nur Geschäft. Die Möglichkeit, dass er ihn über das Geschäft hinaus verdammt wenig leiden konnte und ihm deshalb ein Messer in den Rücken gejagt hat, gibt es nicht, hm?
Gibt es nicht.
Ich glaubte ihr.
Woher bekam Ahmed den Stoff?
Keine Ahnung.
Ich habe gefragt, woher er den Stoff bekam, und ich habe gesagt, keine Ahnung.
Schwester, wenn du mir nicht die Wahrheit erzählst, bringe ich dich mit deinem Freund schnurstracks auf die Wache, klar?
Sie ließ ihre Zunge über die Lippen spielen, schlug die Augen nieder. Ich überlegte, ob sie versuchen würde, mich mit feuchtwarmen Gebärden zu überrumpeln. Stattdessen leierte sie gelangweilt. Du müsstest eigentlich wissen, das Geschäft läuft nur, wenn sich niemand kennt. Ahmed und ich haben uns gut verstanden, doch er hätte mir nie seine Quelle verraten. Wäre auch schön blöd gewesen. Je weniger man weiß, desto weniger kann man erzählen.
Leider hatte sie recht. Ich glaubte ihr trotzdem nicht.
Kanntest du seine Familie?
Er hat nicht oft von ihr gesprochen.
Wusstest du, dass die kleine Schwester seiner Frau an der Fixe hängt?
Ja.
Wusstest du auch, dass er sie drangebracht hat?
Ich hatte keine Ahnung, ob das stimmte oder nicht, aber es war eine Möglichkeit.
Sie zögerte. Ihr Ja kam dann kurz, halb verschluckt.
Ich klopfte mir auf die Schulter und dachte an die Verhältnisse bei der Familie Ergün.
Aber er wollte sie auch wieder rausholen aus...
Sie stockte.
Ihre Augen starrten ohne Ziel, versunken in Gedanken oder Erinnerungen. Es machte sicher keinen Spaß, über das Rauskommen zu sprechen, wenn man selber tief drin saß.
Wie wollte er sie rausholen?
Mit so einem Sanatorium, er hatte da einen Platz für sie gefunden, irgend sowas jedenfalls.
Einen ganz neuen Gedanken braute mein Gehirn zusammen. Wollte Ahmed aus dem Geschäft aussteigen?
Wollte er.
Was hat er vorgehabt?
Mit der Familie wegziehen. Er hatte ein bisschen Geld, wollte ein Haus kaufen, weiter weg oder so.
Wusste die Familie davon?
Glaub nicht.
Ich musste endlich rausbringen, mit wem Ahmed Hamul den verdammten Stoffhandel gemacht hatte.
Am Tag seines Todes war Ahmed hier?
Sie schaute durch das graue Glas hinaus auf die immer noch sonnige Straße.
Ich betrachtete ihren schmalen Rücken. Die Schulterblätter stachen spitz aus dem ausgemerkelten Körper heraus.
Wann war er da?
Nachmittags.
Genau?
Sie drehte sich um, drückte die Hände noch tiefer in die Hosentaschen und hatte das erste Mal etwas Klares im Gesicht. Sie war sauer.
Du blöder Schnöffler, ist das denn so wichtig?
Ist es. Sie kam an den Tisch und riss sich eine Zigarette aus der Schachtel.
Er kam so um 4 und ist um 5:30 wieder weg.
Hat er gesagt, wohin er gehen wollte?
Nee, irgendwas abchecken.
Stoff?
Nee, Gummibärchen.
Ich denke, er wollte aussteigen.
Dazu braucht man Kleingeld.
Hat vorher irgendjemand angerufen?
Nur so ein Kumpel von ihm.
Ein Kumpel?
Na ja, ein Landsmann. Ahmed hat es wenigstens gesagt.
Du hast es nicht geglaubt, hm?
Weiß nicht, ich habe einen Hörer abgenommen und der Typ hat ein ganz normales Deutsch gesprochen. Vielleicht ein bisschen Akzent, aber nicht viel.
Könnte ein gespielter Akzent gewesen sein?
Keine Ahnung.
Die Stimme, wie war die?
Wie so eine Stimme halt ist.
Tief, hoch, verschnupft, irgendwas Besonderes?
Hey, ich habe einen halben Satz mit ihm gewechselt. Ob er Kopfschmerzen oder Fußpilz hat, habe ich dabei nicht rausgekriegt.
Ahmed hat Deutsch mit ihm gesprochen.
Der hat die ganze Zeit nur Ja gesagt.
Wann war der Anruf?
Kurz bevor Ahmed gegangen ist.
Ich kratzte mir einen Fingernagel voll Schmalz aus dem Ohr, zerrieb es langsam in der Hand und wartete auf zündende Ideen.
Hannah Hecht knapperte an ihren Fingern und betrachtete mich wie einen Staubsaugervertreter.
Irgendwie musste es einen Zusammenhang geben. Irgendwo musste der Mensch sitzen, der Ahmed Hamul den Stoff geliefert hatte und der mich mit einem Pferd zum Matsch fahren wollte oder wenigstens so getan hatte. Wahrscheinlich war es derselbe, der Ahmed Hamul umgebracht hatte.
Besitzt du irgendeine Tageszeitung?
Hast du vor, länger hier zu bleiben?
So lange, bis mir keine Fragen mehr einfallen.
Hast du irgendeine Tageszeitung?
Nee.
Ich hob die Parabellum über die Tischkante.
Lass uns nach nebenan gehen. Vielleicht findet sich da was.
Was willst du denn mit einer verdammten Tageszeitung?
Wissen, wie die Eintracht gespielt hat, auf geht's. Widerwillig kam sie durch die Küche und ging vor mir her durch Tür und Flur ins andere Zimmer. Schnurrbart schlief immer noch selig. Das Arbeitszimmer von Hanna Hecht bestand aus 2x2 Meter Bett mit einer himmelblau glänzenden Decke, einem Kleiderschrank und vielen kleinen Kästen mit noch mehr Schubladen. Auf einem weißen Plastiktisch lagen abgegriffene Pornobände. Ich nahm einen und blätterte drin. Kann der Kunde sich aus dem Katalog eine Übung aussuchen? Er kann sich auch einen runterholen, wenn er will. Ich legte das Buch zurück auf den Tisch.
Also gut.
Wenn Zeitungen hier sind, gib sie mir. Sind aber keine da. Ich zog die Tür vom Kleiderschrank auf und begann, ihre Klamotten durch das Zimmer zu schmeißen. Hanna Hecht wurde weiß. Ihre Augen funkelten mich an, eine Katze bereit zum Sprung. Nach einer Weile zog ich den letzten Strumpf raus und der Schrank war leer. Der Boden sah aus wie ein Wühltisch bei Hertie.
Scheint nichts drin zu sein, was?
Hanna Hecht sagte nichts. Ich begann, die Schubladen aus den Holzkästen auf den Boden zu schütten. Lippenstifte, Haarklammern, Tampons, Briefe, Nähzeug, alles Mögliche purzelte durcheinander, nichts von Interesse. Eigentlich konnten die zerschnittenen Tageszeitungen nicht hier sein, aber vielleicht was anderes. Irgendwas, das mich weiterbrachte. Sie kenne keinen Geschäftspartner von Ahmed Hamul, das glaubte ich Hanna Hecht nicht, und ich hoffte, etwas zu finden, das mir recht gab. Schublade auf Schublade verteilte sich über den weinroten Fusselteppich. Danach nahm ich mir einen Stapel Briefe und schaute die Poststempel an, alle älteren Datums. Die meisten Absender stammten aus der Kleinstadt Ommersbach, wahrscheinlich der Geburtsort Hanna Hechts. Überbleibsel aus einer Zeit, in der sie noch Pickelprobleme mit Jugendfreundinnen besprochen hatte. Ich kam mir vor wie ein Leichenflatterer. Ich legte die Briefe beiseite, immer noch nichts. Sie öffnete den Mund, bis sie sehr ruhig und beherrscht sagte,
»Wenn sich eine Möglichkeit bietet, dir den Schwanz abzuschneiden, dann schneide ich ihn dir ab.«
Ich glaubte ihr. In der Küche bewegte sich etwas. Ich nahm die Parabellum und Hanna Hecht und ging hinüber zum Kellner. Ich zog ihm nochmal die Kanone über das Ohr und wir gingen zurück. Ihrem Gesicht nach zu urteilen, war es ihr egal, wie oft ich auf ihrem langen Freund rumklopfte. Ich nahm das himmelblaue Bettzeug und schmiss es zu dem anderen Kram auf den Boden. Es reichte ihr immer noch nicht. Sie blieb eisern und stumm. Da ich nicht die Mauern einreißen konnte, nahm ich mir den Papierkorb vor. Zerrissenes Papier schaute heraus. Das hatte ich schon bemerkt. Ich drehte ihn um. Zigarettenkippen, Pariser, eine leere Cola-Büchse, eine illustrierte für Sommerstrickmoden rausgekämmte Haarbüschel und mittendrin ein Haufen zerfletterter Tageszeitungen. Sie waren größtenteils zerschnitten. Ich blies die Asche ab und stand mit dem bedruckten Papier in der Hand auf. »Fräulein, da hat wer was vergessen.« Für heute hatte sie beschlossen, den Mund zuzulassen. Ich breitete die Tageszeitungen auf dem abgezogenen Bett aus und holte Notizblock und Stift aus der Tasche. Es war mühselig, in der einen Hand die Kanone, in der anderen den Kugelschreiber. Viele Buchstaben waren unsauber ausgeschnitten und ich musste mehrere Möglichkeiten aufschreiben. Es dauerte fast eine halbe Stunde, bis ich alle Lücken als Buchstaben definiert in meinem Block stehen hatte. Im Moment konnte ich damit nichts anfangen. Der Brief an mich war jedenfalls nicht mit diesen Buchstaben geklebt worden. Ich faltete die Zeitungen zusammen und steckte sie in meine Jacketttasche.
»Schwester, ich bin sicher, du weißt, wer den Deal mit Ahmed gemacht hat und willst dafür kassieren. Aufpassen, könnte dir genauso gehen wie ihm.«
Ihre Augenlider hingen müde über den Pupillen.
»Nicht eine blasse Ahnung, von was du redest, du Wichser.«
»In Ordnung, mach, was du willst. Viel kannst du nicht mehr verlieren.« Es war zwecklos. Sie ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. »Der, der deinen geklebten Brief bekommt, wird sich melden. Ich schreibe dir meine Adresse auf, vielleicht kannst du meine Hilfe gebrauchen.« Ich kritzelte die Telefonnummer auf die Tapete über dem Bett. So konnte sie sie nicht sofort zerreißen.
»Zeitverschwendung.«
»Kann sein. Zeitverschwendung wird auch alles sein, was ich demnächst mache. Ich sollte hier sitzen bleiben und warten, bis du auspackst.«
»Ach, ist mir scheißegal, Wichser.«
»Krieg ich auch anders raus. Spätestens, wenn du draufgehst, werde ich's wissen. Mörder erpressen ist eine Nummer zu groß für eine kleine Nutte und ihren Zuhälter. Ist nicht gerade der wildeste Hengst, hm?« Ich schaute auf die Uhr. Es war kurz vor 6. Ich musste Löff anrufen.
Wenn du merkst, dir wächst da was über den Kopf, melde dich. Ist das Letzte, was ich dir sage. Ich steckte die Parabellum in die Hosentasche und ging an ihr vorbei zur Wohnungstür. Ein kurzer Blick in die Küche, der Kellner schlief immer noch. Schönen Gruß an deinen Freund, wenn er aufwacht. Bis dann. Ich zog die Tür langsam zu. Hanna Hecht sagte nichts mehr.
Pünktlichkeit ist eine unerlässliche Voraussetzung, um als Kriminalbeamter erfolgreich arbeiten zu können. Lassen Sie sich das gesagt sein.
Am liebsten hätte ich aufgelegt. Hören Sie, Herr Löff, es war wichtig. Ich erkläre das später. Erzählen Sie, was Sie auf der Polizeiwache rausgerückt haben. Ich muss es dringend wissen.
Ich dachte, Sie wollten rauskommen, damit wir das zusammen durchgehen.
Hab jetzt keine Zeit, können wir morgen machen.
Wichtig in diesem Beruf ist gründliche Kenntnis der vorliegenden Tatsachen. Unbedachte Eile schadet nur und führt zu voreiligen Schlüssen.
In Ordnung, Herr Löff. Wollen Sie mir nun erzählen, was in den Akten steht oder nicht? Er machte eine Pause. Ich bekam Angst, er würde auf meinem Besuch bestehen.
Warten Sie!
Er ließ sich Zeit. Die Akten lagen sicher direkt neben dem Telefon. Ein aufgeregter Mann mit ledernem Köfferchen klopfte an die Zelle und ließ seine Hand durch die Luft flattern. Nach seiner Meinung hatte ich genug telefoniert. Löff kam nicht. Ich verfluchte ihn. Der Mann schob die Zellentür auf.
»Gehört Ihnen das Telefon? Hauen Sie ab, Mann!«
»Wie bitte?
Wie bitte?«
Löff und der Mann gleichzeitig. »Herr Löff, es tut mir leid, hier stört jemand.« Ich hielt die Muschel zu.
»Suchen Sie sich eine andere Zelle, gibt doch genug.«
Der Mann knallte die Tür zu und schwang die Faust. »Hätten Sie sich mal ein bisschen beeilen können?«
»Ich habe auch noch was anderes zu tun, Herr Kayankaya, als Ihre Arbeit zu machen.«
Das war gelogen.
»Okay, was steht in den Akten?«
»Ich habe nur etwas über die Unfälle gefunden. Dem Rauschgiftdezernat sind Ihre beiden Kandidaten nicht bekannt.«
»Noch nicht einmal die Namen?«
»Mit wem haben Sie da gesprochen? War das so ein verkatert aussehender Brillenträger?«
»Georg Hosch, wenn Sie den meinen.«
»Meine ich wahrscheinlich. Na gut, was gibt's über die Unfälle?«
»Der erste Unfall war am 19. Februar 1979. Nidderstraße, Ecke Ludwigstraße. Beteiligte waren Wassif Erdogan und ein gewisser Albert Schönbaum.«
»Hat er eine Adresse?«
»Warten Sie es doch ab. Albert Schönbaum wohnte damals Schumannstraße 23. Telefonnummer ist 71 58 40. Der Unfall war...«
»Moment, ich muss den Kram auch aufschreiben.« Den Hörer zwischen Schulter und Ohr geklemmt, schrieb ich ins Notizbuch. Die Muschel roch nach verschwitzten Händen.
»Weiter!« »Der Unfallverlauf ist nur ungenau festgehalten. Raus kommt jedenfalls, Albert Schönbaum hat durch überhöhte Fahrgeschwindigkeit und mangelhaften Fahrzeugzustand den Unfall verschuldet. Wie es genau dazu gekommen ist, lässt sich der Akte nicht entnehmen.«
»Ach was, da steht wirklich drin, der andere war schuld?«
»Das gibt's doch nicht. Wer hat denn den Unfall aufgenommen?«
Löff machte eine Pause. Ich hörte Papier knistern.
»Passen Sie auf, jetzt kommt's!«
Ich argwöhnte, der Alte wollte sich wichtig machen.
»Kommt was?« »Auf Streife waren Harry Eiler und Georg Hosch. Sie kümmerten sich um den Unfall. Georg Hosch hat das Protokoll aufgesetzt und Paul Futt war diensthabender Vorgesetzter. Er unterschrieb das Ganze.«
Ich presste den Hörer ans Ohr.
»Ach nee. Ja, ist ein Ding, ja? Ob Sie das nun als Zufall betrachten wollen oder lieber ein bisschen drin rumwühlen, ist Ihre Sache. Ich persönlich glaube, da besteht keinerlei Zusammenhang zum Mord, um den Sie sich zu kümmern haben. Ich weiß, Sie mögen Futt nicht, aber verbeißen Sie sich nicht in eine verwegene Theorie. Es könnte Ihnen schlecht bekommen. Futt ist inzwischen angesehener Kripo-Kommissar.«
Im Augenblick hatte ich überhaupt keine Theorie, weder eine verwegene noch eine andere.
Ja, was gibt's zu dem zweiten Unfall? Ich sag's Ihnen nochmal, laufen Sie nicht ins offene Messer. Es gibt manchmal solche Zufälle.
Wieder eine Pause.
Es kommt noch dicker. Das Datum des zweiten Unfalls haben Sie? Er ereignet sich auf der B14 Frankfurt Richtung Kronberg, kurz vor Kronberg, bei Kilometer Stein 36. Nach dem Protokoll ist Wassif Erdogan gegen einen Betonpfeiler gefahren.
Das Auto hat sich überschlagen, ist explodiert und anschließend in einen Graben gestürzt. Ärztliche Hilfe kam zu spät.
Was Sie nicht sagen. Wer ist hier der Protokollant?
Streife waren Erwin Schöller und Harry Eiler. Harry Eiler hat das Protokoll geschrieben.
Bisschen viel Zufälle, meinen Sie nicht auch?
Denken Sie, was Sie wollen, Herr Kajankaja, nur seien Sie vorsichtig.
Wer ist Erwin Schöller?
Dachte ich mir, dass Sie das wissen wollen. Erwin Schöller war bis 1981 normale Streife in Frankfurt und hat sich dann nach Pfungstadt versetzen lassen.
Adresse hat er?
Pfungstadt, Ladenstraße 3, Telefonnummer 95 10 33.
Ich schrieb das auf. Die Gedanken schossen mir kreuz und quer durchs Gehirn. Bisher hatte ich wirklich nicht gewusst, wo ich weitermachen musste. Jetzt wusste ich nicht, wo anfangen.
Hatten die vier Futt, Eiler, Schöller und Tosch früher schon mal was miteinander zu tun gehabt? Futt war 1975 Ausbilder von Harry Eiler und Georg Hosch. Futt ist dann zum Rauschgiftdezernat gegangen, hat sich später Hosch als festen Mitarbeiter geholt.
Hört immer schöner. Der Zufall will es und die drei kommen überhaupt nicht mehr voneinander los. So ein kleiner Verein ist die Polizei doch nicht. Die müssen doch nicht ständig übereinander stolpern.
Schicksal in allen Ehren, Herr Löff. Aber ich weiß, was Sie sagen wollen, Herr Kajanka, ja. Aber lassen Sie sich von einem erfahrenen Polizisten sagen, wenn da was faul gewesen wäre. Man hätte es rausgefunden. Auch bei der Polizei mag es die eine oder andere nicht ganz saubere Sache geben, aber keine wirklichen Schweinereien. Sie müssen mir glauben, ich kenne den Laden besser.
Ich las mir meine Notizen durch. Futts Karriere war musterhaft. Beim ersten Unfall war Futt diensthabender Vorgesetzter und gleichzeitig im Rauschgiftdezernat. Was hatte er da auf der Wache zu suchen? Löff bemühte sich um einen anderen Ausdruck für Zufall. Er fand ihn nicht.
Keine Ahnung, vielleicht zu Besuch?
Klar, vielleicht war er hinterm Bahnhof spazieren, musste plötzlich auf die Toilette. Dann ging er auf die Wache pinkeln und weil er schon mal da war, hatte er sämtliche Protokolle unterschrieben. Entschuldigung, Herr Löff. Aber ich dachte, die Polizei hielte was auf Disziplin und Ordnung.
Auf jeden Fall hatte Futt durch seinen Dienstgrad die Berechtigung zu unterschreiben.
Da bin ich aber beruhigt. Löff konnte mir nicht mehr weiterhelfen. Ich musste mit anderen Leuten telefonieren. Er brummelte beleidigt und wollte mich nur ungern vom Telefon entlassen. Wir verabredeten uns für den nächsten Tag. Das besänftigte ihn und ich legte auf. Als ich die Treppe zum Büro hochstieg, klingelte das Telefon. Ich sprang die letzten Stufen, schloss hastig die Tür auf und riss den Hörer von der Gabel. »Kajanka, ja, am Apparat!« Er oder sie legte auf. Eine Weile lauschte ich auf das Knacken in der Leitung. Das Büro war von dem heißen Tag mit faulig riechender Wärme aufgeladen. Ich zog den Rollladen hoch, öffnete das Fenster und setzte mich mit einer Flasche Bier an den Schreibtisch. Ich nahm einen langen, kühlen Schluck und dachte an Susanne Böhnisch. Im Moment musste sie wieder zahlenden Herren am Hosenlatz zupfen. Die Flasche war schnell alle und ich öffnete eine neue. Ich war schon dabei, mir zu sagen, der heutige Tag wäre erfolgreich genug gewesen und ich könnte mir einen Abend vor dem Fernseher gönnen, als das Telefon erneut klingelte. Diesmal blieb der Anrufer dran. Es war Ildar Hamul. Sie wollte wissen, ob ihr Bruder bei mir sei.
Ist er nicht, warum?
Er ist wie gewöhnlich um 6 von der Arbeit nach Hause gekommen, aber als er erfahren hat, dass Sie heute Morgen mit meiner Mutter gesprochen haben, ist er ohne ein Wort wieder gegangen.
Regen Sie sich nicht auf, Frau Hamul, vielleicht trinkt er nur irgendwo ein Bier. Hier ist er jedenfalls nicht, warum sollte er auch?
Ich überlegte, ob ich Ildar Hamul auf Ahmeds Drogenhandel und ihre fixende Schwester ansprechen sollte. Könnte sie mir etwas Neues erzählen? Ich glaubte nicht und ließ es. Außerdem hatte ich Angst, ihr als Erster die Tatsache vor Augen zu zerren.
»Ist sonst alles soweit in Ordnung bei Ihnen?«
»Ja, ja. Nur eine Rechnung ist angekommen für Ahmed. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll.«
»Was für eine Rechnung?«
»Eine unbezahlte Rate oder so. Für ein Haus. Aber das kann nicht sein. Wir wollten uns kein Haus kaufen. Da ist was falsch, ganz bestimmt.« Der Absender, wer hat die Rechnung geschickt?
Die Stadt heißt Lüneburg, aber es ist keine richtige Rechnung, eher ein Brief. Der Mann schreibt, er will Ahmed an die zweite Rate für das Haus erinnern. Ich verstehe das nicht.
Frau Hamul, ich komme morgen vorbei und dann schauen wir uns das mal zusammen an. In Ordnung? Solange lassen Sie den Brief liegen, machen Sie sich keine Sorgen.
Ich werde es versuchen.
Wir verabschiedeten uns, ich trank und rauchte, schoss Ringe in die Luft, ließ meine Gedanken wegschwimmen. Das Bier legte einen Schleier über meine Augen. Ich schob die Beine auf den Tisch und rutschte in eine bequeme Lage. Das Bier lief und lief wie in einen trockenen Schwamm. Dann fiel die Flasche auf den Boden und ich schloss die Augen. Ich war angetrunken und müde. Es war wohlig warm. Gerade als der Schatten langsam auch über mein Gehirn zog, schrillte die Türklingel. Scheiße! Ich rappelte mich hoch, schlurfte zur Tür und drückte die Klinke herunter. Erst sah ich Tranig in die Mündung, dann war ich mit einem Schlag hellwach. Zwei Monster standen vor mir, beide im Overall und mit dicken Fallschirmspringerstiefeln, auf den Köpfen Gasmasken und darüber Gummistrümpfe. Der eine zielte mit einer mittelgroßen Gaskanone auf meine Stirn, der andere hatte die Finger am Abzug einer kleineren Pistole. Sie standen vor mir und sagten nichts. Langsam hob ich die Arme und machte einen Schritt rückwärts ins Zimmer. Der Schweiß brach mir aus allen Poren. Die Knie zitterten leicht gegeneinander. Ich machte den Mund auf, kriegte aber keinen Ton heraus. Die zwei standen immer noch reglos vor mir. Ich merkte, wie meine Muskeln die Stache nicht mehr ertrugen, sich verkrampften und zu zucken anfingen. Etwa eine Minute standen wir uns so gegenüber. Dann begann sich der mit der Gaskanone zu bewegen. Er machte drei kurze Schritte auf mich zu und bedeutete mir, mit dem schwarzen Rohr weiter zurückzugehen. Ich ging vorsichtig in die hinterste Ecke, ohne eine verdächtige Bewegung zu riskieren. Der eine hielt die ganze Zeit das Rohr auf mich, während der andere Tür und Fenster schloss. Er ließ auch die Rollläden herunter. Nun befanden wir uns im Dämmerlicht. Ich hatte das Bedürfnis zu schreien, aber im Haus war sowieso niemand mehr. Ich überlegte, was ich die beiden fragen könnte, mir fiel nichts ein. Wer sie waren, würden sie mir sowieso nicht erzählen, und was sie wollten, konnte ich noch früh genug erfahren. Also blieb ich stumm. Mein Bewacher ließ mich keinen Augenblick aus den Augen, sonst hätte ich alles auf eine Karte gesetzt. Nachdem Tür und Fenster verschlossen waren, kam der andere auf mich zu und durchsuchte meine Hose und Jacke nach Schusswaffen. Die Parabellum lag im Auto. Hier hätte sie mir ohnehin nichts genützt.
»Wir haben dich gewarnt!«
Durch die Gasmaske klang die Stimme blechern.
»Wir haben dir gesagt, du sollst dich raushalten!«
»Wer ist wir?« Ich hatte meine Stimme wiedergefunden.
»Denk mal nach!«
Er ließ die Gaskanone um meinen Kopf kreisen. Ich konnte sein Gesicht nicht sehen, aber wahrscheinlich grinste er dabei. Plötzlich riss er das Rohr in die Luft und drückte ab. Es krachte und ein Haufen Funken sprühten durchs Zimmer. Die Gasgranate platzte und dichte Rauchschwaden machten sich breit. Der ätzende Dampf drang bis in die letzte Ecke. Ich hielt mir das Hemd vor die Nase, kniff die Augen zusammen, es nützte nichts. Das Tränengas war für mein kleines Büro zu stark dosiert. Nur eine Gasmaske hätte schützen können. Die Suppe floss aus Augen, Mund, Nase. Und es wurde immer schlimmer. Ich schmiss mich auf den Boden, hämmerte die Fäuste aufs Linoleum, zerriss mein Hemd und drückte es mir aufs Gesicht. Es nützte nichts. Ich versuchte, mich aufzurichten, stürzte sofort wieder hin, versuchte es noch einmal, krachte mit dem Ellbogen auf die Stuhllehne. Es tat weh, war aber lange nicht so schlimm wie das verfluchte Gas in meinem Kopf. Ich schlug meinen Schädel gegen die Schreibtischwand. Der brennende Dampf ging nicht weg. Ich schrie, brüllte, schlug um mich. Ich sah nichts mehr, spürte nur noch die verätzten Augen. Dann begannen sie, mich mit ihren Fallschirmspringerstiefeln zu treten, in den Bauch, ins Gesicht, überall hin. Schwommen sah ich sie wie riesige Schatten über mir. Ich musste kotzen.
»Lass deine Finger von Ahmed Hamul, ein für alle Mal, verstehst du? Wir machen dich sonst alle, Kanacke!«
Sie hört nicht auf, mir ihre Stiefel in den Körper zu hacken. Das Gas legte sich auf die aufgeplatzten Wunden. Ich versuchte, den brennenden Schleim mit den Fingernägeln abzukratzen. Nichts half. Jetzt traten sie mir in den Rücken, in die Nieren. Ich spürte es kaum noch.
»Wenn du das überlebst, haust du ab, klar?«
Ich zwang mich, die Hände um die Beine zu krampfen, aus Angst, ich könnte mir die Augen auskratzen. Irgendwann mussten sie aufgehört haben.
Sie sind weg, dachte ich und kroch um den Schreibtisch herum, rutschte immer wieder weg und blieb liegen, doch dann hatte ich es geschafft. Sie waren noch da. Sie schrien mir etwas zu, ich verstand es nicht. Sie standen an der Tür, der eine schwang die Kanone, direkt neben mir krachte es entsetzlich. Mit letzter Kraft schmiss ich mich in Richtung Tür, um die Granate nicht genau vor dem Kopf zu haben. Die zweite Gasladung haute ich total um, dachte ich, wusste aber gleichzeitig, sie waren gegangen. Ich griff um mich, riss und stieß, sah nichts, doch dann hatte ich die Tür gefunden. Ich hängte mein ganzes Gewicht an die Klinke. Sie hatten sie abgeschlossen. Ich merkte, wie mir die Luft wegblieb. In diesem Raum gab es nichts mehr zu atmen. Meine Lungen zogen sich zusammen. Noch einmal bäumte ich mich auf, schleppte mich zum Fenster und stieß den Kopf durch die Scheibe. Trotz Rollladen, es gab Sauerstoff. Es dauerte eine Weile, dann konnte ich den Rollladen hochziehen. Immer noch halb blind tastete ich nach dem Ersatzschlüssel und schloss die Tür auf. Ich rief einen Arzt an, gab ihm die Adresse vom Büro und wurde ohnmächtig. Langsam, Herr Kajankaja, ganz langsam, Sie dürfen sich nicht anstrengen. Vorsichtig richtete ich mich in einem weißen Bett auf. Wo bin ich hier? In meiner Praxis, und da bleiben Sie vorerst auch. Zwei alte, warme Augen schauten mich aus einer Brille mit Goldgestell an. Kann ich nicht. Ich hiefte meine Beine über die Bettkante und stellte die Füße auf den Boden. Versuchen Sie nur aufzustehen, wenn Sie unbedingt wollen. Sie werden schon sehen, was passiert. Ich versuchte es und knallte auf den Kachelboden. Jetzt soll ich Ihnen helfen, nicht wahr? Nee. Langsam zog ich mich am Bettgeländer hoch. Ich hatte das Gefühl, als habe man mir das Rückgrat genommen. Trotzdem schaffte ich es zum Waschbecken.
Oh Gott. Tja, ich weiß nicht, wie Sie vorher aussahen, aber...
Im Spiegel sah ich aufgedunsenen rosa-braunen Matsch. Der linke Schneidezahn war abgebrochen und ein Auge völlig zugeschwollen.
Sie haben Glück gehabt, dass Sie mich noch anrufen konnten, roch übrigens fürchterlich. Die paar Minuten in Ihrem Büro haben mir gereicht. Aber wer hat Sie nur so schlimm zugerichtet?
Ich ließ kaltes Wasser übers Gesicht laufen, das tat gut. Als Notarzt kommt man mit sowas öfter in Berührung, aber Sie sind schon verdammt übel zugerichtet. Kompliment.
Danke.
Sie sind Privatdetektiv, habe ich gelesen, ist scheinbar ein anstrengender Job.
Heute war er anstrengend.
Er setzte sich an den Schreibtisch und begann zu tippen. Ich hatte das Gefühl, die Schreibmaschine stehe auf meinem Schädel.
Sagen Sie bitte, solange ich hier bin, würde es Ihnen etwas ausmachen, nicht auf der Maschine rumzuhämmern.
Er lächelte.
Geben Sie zu, Sie sind anständig demoliert. Ach Gott, tippen Sie Ihren Kram zu Ende.
Ich hangelte mich zurück ins Bett.
Haben Sie eine Zigarette für mich?
Als Arzt? Haben Sie eine oder nicht?
Er lächelte wieder.
Warten Sie, in Ihren Kleidern waren welche. Er ging in die Ecke, wo meine Hose und mein Jackett hingen. Er zog die Packung raus und warf sie mir zu.
Danke.
Feuer? Er holte Streichhölzer. Ich zündete mir eine Zigarette an. Im ersten Moment glaubte ich, erneut in Ohnmacht zu fallen, aber dann wurde es angenehm. Ich bekam Hunger und Durst.
Ein Schluck Bier oder ein belegtes Brötchen gibt's ja nicht.
Gibt's alles, Sie werden sich aber sofort wieder übergeben.
Werden wir sehen.
Er ging hinaus, ich erreichte meine Kleider und begann mich anzuziehen. Es war anstrengend, ging aber besser, als ich dachte. Die Tür öffnete sich und der Arzt kam zurück.
Schinken, Leberwurst und Käse, alles, was das Herz begehrt.
Er stockte einen Moment und sah sich um. Na, was soll ich denn dazu sagen?
Was Sie wollen.
Ist mir alles egal, Sie müssen mir nur unterschreiben, dass Sie auf eigene Verantwortung gehandelt haben, unterschreibe ich Ihnen.
Wenn ich Ihnen einen Tipp geben darf, legen Sie sich für 2-3 Tage ins Bett. Das wird das Beste sein.
Mach ich. Ab übermorgen. Ich schleppte mich zum Schreibtisch und nahm mir ein Käsebrötchen. Mir wurde nicht übel.
Bier gibt's nicht?
Doch, eins, und das ist für mich.
Hm.
Ich kaute auf dem Brötchen herum und tastete meinen Bauch ab.
Schlimmere Verletzungen habe ich nicht. Eine Rippe könnte angebrochen sein, aber das merken Sie dann. Auf jeden Fall werden Sie sich in den nächsten Tagen nochmal bei mir melden müssen.
Wo muss ich was unterschreiben?
Er schob mir ein vorgedrucktes Papier hin. Ich unterschrieb und nahm mir ein Schinkenbrötchen.
Na dann, bis demnächst.
Er tippte sich an die Stirn.
Kommen Sie übermorgen vorbei?
Mach ich.
Und schonen Sie sich. Noch so ein Abenteuer und Sie kommen das nächste Mal nicht so davon.
Werde ich mir merken. Schönen Abend noch.
Sie auch. Bushaltestelle ist übrigens um die Ecke. Wir sind im Westend. Ich weiß nicht, wo Sie hinwollen.
Aber ich danke.
Bei Schöller?
Guten Abend, Herr Schöller. Hier spricht Gemal Kayankaya. Ich arbeite im Auftrag der Staatsanwaltschaft und muss einen Fall recherchieren, bei dem Sie vor längerer Zeit mittelbar beteiligt waren.
Das Sprechen machte Mühe. Außerdem glitt meine Zunge immer wieder über den abgebrochenen Zahn. Auf das rechte Auge presste ich einen nassen Waschlappen.
Sie sind doch Erwin Schöller, nicht wahr?
Bin ich?
Können Sie sich an den 25. April 1980 erinnern?
Wenn Sie mich so fragen, nein, was soll denn da gewesen sein?
Sie waren auf Streife mit einem gewissen Harry Eiler. Im Lauf des Tages hatten Sie einen Unfall in der Nähe von Kronberg aufgenommen. Sagt Ihnen das was?
Eine Weile blieb es still.
Ja, doch, sagt mir was.
Dann versuchen Sie sich, so gut es geht, daran zu erinnern. Erzählen Sie mir, wie Sie den Unfall gefunden haben und alles Weitere.
Er räusperte sich und ließ sich Zeit.
Tja, Sie arbeiten für die Staatsanwaltschaft?
Richtig?
Naja, wissen Sie, ich kann Ihnen da nichts Genaues sagen. Ich war nämlich gar nicht dabei.
Was soll das heißen?
Hören Sie, ich will niemanden belasten und es geht nicht darum, jemanden zu belasten.
Na gut, also, es war so, ich hatte damals eine kleine Freundin in der Stadt, verstehen Sie?
Naja, und der Harry und ich, wir haben die Streife oft zusammen gemacht. Da hatte ich mit ihm abgesprochen, er fährt manchmal alleine und ich kann einen Besuch machen. Dafür habe ich für ihn die Protokolle getippt. Wissen Sie, ich habe Frauen, Kinder, da muss man sich schon was einfallen lassen.
Klar. Und an diesem Tag waren Sie auch bei Ihrer Freundin.
Ja, eigentlich, das war nicht geplant. Der Harry hat mich, als wir im Auto saßen, gefragt, ob ich heute nicht Lust hätte, einen Ausflug zu machen. Ihm würde es nichts ausmachen und nächste Woche hätte ich ja Ferien, müsste dann doch mit der Familie weg und so weiter. Naja, war ich natürlich mit einverstanden.
Wenn jemand merkt, dass Sie Ihre Streife auf diese Art handhaben, gibt's da keinen Ärger?
Doch, schon, aber meine Freundin hat genau in dem Bezirk gewohnt, den wir abzufahren hatten. Wenn was Ernsthaftes passiert war, hat der Harry mich angerufen, ich bin losgerannt. Das war auch das Komische an dem Tag, den Sie meinen, auch für mich. Der Harry hatte nämlich nichts in Kronberg zu suchen. Wir mussten ziemlich rumtricksen, damit es nicht offiziell wurde.
Hat Harry Ihnen erzählt, warum er in Kronberg gewesen ist?
Er meinte, das Wetter wäre schön gewesen und er hätte einfach Lust gehabt, was Grünes zu sehen.
Hat er Ihnen den Unfall beschrieben?
Dass es schlimm war, sonst nichts.
Vielen Dank, Herr Schöller. Sie haben mir sehr geholfen.
Wird deshalb irgendwas mit uns passieren?
Nein, 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 keine Angst, Herr Schöller. Auf Wiedersehen.
Ich legte schnell auf und schnitt ihm die nächste Frage ab. Ich ging zum Waschbecken und tränkte den Lappen mit frischem Wasser. Noch ein Anruf, dann wollte ich mich ins Bett legen. Ich griff erneut zum Hörer und wählte die Nummer von Albert Schönbaum. Es tutete lange, bis jemand abhob.
Hallo?
Guten Abend, bin ich richtig bei Schönbaum?
Ja, wer spricht denn dort?
Sie kennen mich nicht. Ich heiße Kayankaya und muss Herrn Schönbaum sprechen. Sind Sie das?
Nee, warten Sie. Ich rufe ihn mal.
Ich hörte ihn Albi schreien. Albi kam nach etwa 5 Minuten.
Schönbaum?
Abend, Herr Schönbaum.
Ich bin Kemal Kayankaya, Privatdetektiv. Ich möchte Ihnen ein paar Fragen stellen, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Privatdetektiv? Gibt's doch gar nicht. Gibt's, glauben Sie mir. Aha. Na und? Sie waren am 19. Februar 1979 in einen Unfall verwickelt. Stimmt's? Sind Sie von der Versicherung? Sie wissen also, wovon ich spreche? Hm? Ich bin nicht von der Versicherung, wenn Sie das beruhigt. Ich will wissen, ob Sie an dem Unfall schuld waren. War ich nicht? In der Polizeiakte steht das aber. Weiß ich, offiziell war ich das schon. Wie bitte? Das war so, der Junge ist mir von links in die Tür geknallt. Klare Sache, dann sind wir zu den Bullen gefahren, um das amtlich zu machen. Doch zuerst haben die eine Weile mit dem Typen gequatscht, der kam aus der Türkei. Na, ich hab gewartet, bis sie damit fertig waren. Danach kam ein Bulle zu mir, hat mich gefragt, ob ich eine anständige Versicherung hätte und ob ich nicht die Schuld übernehmen könnte. Zuerst dachte ich natürlich, na hallo, was werden denn hier für Deals geschoben? Aber dann hat er mir das erklärt, der Türke hätte keine Versicherung, müsste ins Gefängnis oder würde abgeschoben und so weiter. Der hat die ganze Leidensgeschichte. Naja, das Angebot war, er schiebt mir 2000er unter der Hand rüber und ich check den Unfall über meine Versicherung. Ich war natürlich baff, aber wenn die Bullen schon mal menschlich sind, will ich mich nicht querlegen. Ende der Story. Ich bin am nächsten Tag die Kohle bei dem Türken abholen gegangen und meine Versicherung hat gezahlt. Das ist alles. Ich war auch baff. Als Sie das Geld von dem Türken geholt haben, was hat er da gesagt? War irre freundlich, hat sich die ganze Zeit bedankt, sonst nichts. Kann man aber auch verstehen, möchte auch nicht nach Anatolien geschickt werden. Danke, Herr Schönbaum. Kann ich Sie in der nächsten Zeit unter dieser Telefonnummer erreichen? Sicher, warum? Vielleicht melde ich mich nochmal. Bis dahin auf Wiederhören. Ja, tschüss. Ich suchte Musik im Radio, wählte leise Klassik, knipste das Licht aus und legte mich ins Bett.